Es gibt eine Sache, über die ich mich in Gottesdiensten am meisten freue. Das war ungefähr schon so in der Schule. Immer dann, wenn die Lehrer gesagt haben, wir machen heute mal keinen Unterricht, sondern wir gucken ein Video, habe ich mich tierisch gefreut. Und genau das machen wir jetzt auch. Aber keine Angst, es ist also kein Predigtvideo, sondern es ist ein Video, was meine Eltern ja zeigt. Also wisst ihr auch mal, wie meine Eltern aussehen. Und von einem Stück, was die beiden während meiner Hochzeitsfeier mit Lena gespielt haben. Weil es hat wahnsinnig viel mit dem Thema zu tun. Erstmal feiere ich das Stück total. Es wird euch ziemlich unterhaltsam sein. Und es passt auch super zu unserem Thema heute aus der Reihe der Sprüche. Deswegen Film ab und viel Spaß mit dem Video.
Heinz Willi?
Ja?
Was machst du da?
Nicht.
Nicht?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt da?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Denkst du irgendwas?
Nichts Besonderes.
Es könnte ja nicht schaden, wenn du einmal spazieren gingst.
Nein, nein.
Ich bringe dir auch deinen Mantel.
Nein, vielen Dank.
Aber es ist zu kalt ohne Mantel.
Ich möchte ja auch nicht spazieren gehen.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Och, mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst oder nicht. Ja, und nun, willst du oder willst du nicht?
Ich möchte einfach hier sitzen.
Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Mal willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel bringen, dann wieder nicht. Ja, was willst du denn?
Ich möchte einfach hier sitzen.
Und jetzt möchtest du plötzlich einfach nur da sitzen?
Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.
Hol dir doch die Illustrierte.
Nein, ich möchte erst noch etwas hier sitzen.
Soll ich sie dir holen?
Nein, nein, vielen Dank.
Ach, will sich der Herr auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Da könntest du doch wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierte selbst holen.
Nein, ich möchte ja jetzt nicht lesen.
Heinz Willi? Bist du taub?
Nein, nein.
Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
Aber ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Aber ich bin doch nicht aggressiv.
Und warum schreist du mich dann an?
Ich schreie dich nicht an!
Szenen einer Ehe von Loriot. Ich hoffe, bei euch ist so ein Umgang nicht Dauerzustand. Also ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, mit den beiden war es nicht Dauerzustand. Aber ab und zu sehr realistisch. Wenn es vielleicht etwas überspitzt dargestellt wurde, so zeigt es doch ziemlich gut, dass Menschen unterschiedliche Temperamente haben und unterschiedlichen Umgang mit Worten. Auf der einen Seite der Ehemann, der einfach nur da sitzen möchte, ohne iPad, ohne Illustrierte, einfach nur da sitzen. Und auf der anderen Seite die besorgte Ehefrau, die sagt, hey, mach doch was Vernünftiges mit deiner Zeit. Also ich würde mal sagen, eigentlich will sie doch nur das Beste. Oder ihn aus dem Haus schicken. Beiden unterstelle ich nichts Böses. Aber am Ende gibt ein Wort das andere und strack gibt's einen Streit. Es geht um Worte. Wie viele Worte machen wir eigentlich so am Tag? Habt ihr eine Idee? Das ist keine rhetorische Frage, ihr dürft das beantworten. 20 Worte, ja. Ja. Da geht noch mehr. 1000. Ihr stapelt ziemlich tief. Also, ich möchte euch mal was sagen. Das Klischee von weiblichen Quasselstrippen und wortkargen Männern ist weit verbreitet, oder? Eben haben wir es ja auch gesehen, so ein bisschen. 2007 habe ich einen Artikel gefunden im Fachblatt Science. Da gibt es einen deutschen Wissenschaftler, der behauptet hat, dass Frauen und Männer eigentlich gleich viel sprechen. Und im Schnitt 16.000 Wörter. Vor diesem Artikel, also vor 2007 oder wie auch immer, war immer die Rede davon, dass Frauen im Schnitt 7.000 Wörter von sich geben und Männer 2.000. Also wie ist das jetzt? Reden wir gleich viel? Ich finde, das ist schwer zu sagen und ich glaube, das könnt ihr selbst am besten abschätzen. Mir geht es manchmal so, dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, keine Worte mehr zu haben. Wenn meine Frau Lena mich fragt, hey, wie war eigentlich dein Tag? Dann bin ich da sehr, sehr wortkarg, weil ich einfach keinen Bock mehr habe zu sprechen. Und weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mein Wörtertank, wenn es so etwas gibt, aufgebraucht ist. Fest steht, Worte, die wir sprechen und schreiben, füllen unsere Tage. Worte sind der Schlüssel zu Kultur, Sprache, Zugehörigkeit und auch Gemeinschaft. Wir machen, glaube ich, oft viele Worte um nichts und schweigen da, wo es angebracht ist, was zu sagen. Worte können aufbauen und ermutigen, aber Worte können auch verletzen und niedermachen. Und die Menschen der Bibel wussten das. Deshalb sind Bibelstellen über den Gebrauch der Worte und der Zunge zum Beispiel als Organ sehr verbreitet. Zwei davon werden wir uns gleich gemeinsam ansehen. Und nur für die Statistik, falls du mitgezählt hast, diese Einleitung war über 368 Worte lang. Unser Haupttext steht im Buch der Sprüche, Kapitel 10, Vers 19. Ich lese euch das nach der Luther-Übersetzung 2017. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Das ist unser Text. Und du kannst dir denken, wie ich mich gefreut habe, so einen kurzen Predigttext zu bekommen. Weil es steht doch eigentlich alles drin, ne? Ein kurzer Abschnitt, der es aber in sich hat. Und bevor wir uns damit näher auseinandersetzen, ganz, ganz kurzer Background zum Buch der Sprüche. Wir sind ja mitten in unserer Reihe, Spruchreif. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben schon viel aus dem Buch der Sprüche zitiert und auch ganz viel dazu erzählt. Deshalb verliere ich nicht viele Worte, sondern einfach nur einen ganz, ganz kurzen Abriss, falls du die letzten Wochen nicht da warst. Das Buch der Sprüche ist eigentlich ein Buch der Volksweisheiten. Und Weisheiten Gelehrter des Königshofes. Es ist eine Sammlung von Wissen, das es an sich schon gab. Sie wurden gesammelt, überarbeitet und in Form gebracht. Sie dienen als Wegweisung und nicht so sehr als Sachwissen. Es geht um die Einübung eines gerechten und weisen Lebensstils. Und das Buch der Sprüche wird König Salomon zugeschrieben, aber historisch-kritische Bibelausleger sehen Salomon nicht als Verfasser, sondern mehr als der König, dem dieses Buch Ehre bieten soll. Also sein Name als Ehrerbietung, das Buch, das seinen Namen trägt. Und die ursprüngliche Form war sehr, sehr kunstvoll geschrieben, wesentlich mehr, als das unsere deutsche Sprache abbilden kann. Rein in unseren Text. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Oder in einer modernen Übersetzung der Neues Leben Bibel zum Beispiel. Rede nicht zu viel, denn das führt zu Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Albert Einstein hat das mal auf eine einfache Formel gebracht. Er hat gesagt, nehmen wir an, A steht für Lebenserfolg und X plus Y und Z ergibt A. Kannst du noch folgen? Also A steht für Lebenserfolg, X plus Y plus Z ergibt A. In dieser Gleichung ist X Arbeit, Y Vergnügen und Z den Mund halten. Wir können jetzt sagen, dass wir einfach keine Worte mehr machen. So wenig reden wie möglich, um garantiert keinen Fehler zu begehen. Wenig Worte und wenig Sünde, das ist doch logisch. Aber das ist damit nicht gemeint, denn die Konsequenz wäre es, alles unter den Teppich zu kehren. Und du weißt, glaube ich, aus eigener Erfahrung, wenn du zu viel unter deinen Teppich kehrst, dann beult er irgendwann ziemlich aus. Totschweigen führt nicht zur Lösung. Und die Verfasser dieser Lebensweisheiten hatten mehr damit im Sinn. Checken wir mal den Kontext und die anderen Verse, in denen unser Vers 19 steht. Ich lese nochmal aus der Übertragung Neues Leben. Vers 18, wer seinen Hass verbirgt, ist ein Lügner. Wer andere verleumdet, ist ein Narr. Rede nicht zu viel, denn das führt zur Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Die Worte des Gottesfürchtigen sind kostbar wie kostbares Silber. Das Herz der Gottlosen dagegen ist wertlos. Das ist der Kontext, in dem dieser Spruch steht. Es geht also um unsere Worte, unser Herz, Sünde und Lüge. Und ich glaube, wir sind uns einig damit, dass im Streit gesprochene Aussagen oft verletzen, weil sie nicht reflektiert sind, weil sie nicht diesen Moment des Nachdenkens hatten. Und Worte, die einmal ausgesprochen werden sind, lassen sich nur schwer wieder zurücknehmen. Einmal ausgesprochen können Worte so verletzend sein wie Schläge. Und unser Bibeltext redet von unserem Herzen. Wie sieht es darin aus? Habe ich Frust, Ärger, bin ich gestresst? Dann ist es besser, durchzuatmen, Abstand zu gewinnen und Gedanken zu sortieren. Und Denken und Sprechen gehört unbedingt zusammen. Und wenn ich Hassgefühle und wenn ich Ärger und Wut nicht ernst nehme, sie auch vor mir selbst verberge, weil ich denke, ein Christ darf doch nicht wütend sein, dann mache ich mir etwas vor, Gott etwas vor, anderen etwas vor. Und ich glaube, das ist nie die Basis für ein gutes, klärendes Gespräch. Auch Verleumdung und Lüge sind schlechte Mittel und im Streit andere nicht zu verletzen. Zu viele Worte, zu viel Plappern und unüberlegtes Handeln führen dazu, dass Beziehungen zerstört werden. Und deshalb geht es darum, Gespräche, wo du sagst, die sind schwierig und die haben eine emotionale Dimension für mich, vorzubereiten, Argumente zurechtzulegen, durchzuatmen, in Ruhe und überlegt zu handeln. Und bevor das möglich ist, eigene Gefühle wahr und ernst nehmen und nur mit eigener Reflexion, glaube ich, Kurzschlusshandlungen entgegentreten. Worte können scharf sein wie ein Schwert, aber auch sanft wie Balsam. Und ein ganzer Brief im Neuen Testament befasst sich mit der Kraft der Worte. Ich lese euch aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. In einer Zeit, die so geprägt ist von Social Media, 140 Zeichentweets und Meldungen, die wir kaum noch als wahr und falsch erkennen können, ist es wichtig, überlegt zu handeln. Es beginnt damit, dass wir Ehrfurcht vor dem Leben haben. Und zwar jedes Leben, auch dem Leben, das uns das eigene Leben so schwer macht. Das heißt nicht, alles gut zu finden, aber es bedeutet, dass der Mensch eine eigene Würde hat und es beginnt damit, die eigene Herzenseinstellung zu hinterfragen und auch vor Gott zu bringen. Das heißt für uns konkret, wir reflektieren das, was wir sagen und wie wir das sagen. Die Bibel ermutigt uns dazu, mit der Sprache selbst Ermutiger, Wertschätzer, aber auch Kritiker zu sein. Aber niemals Zerstörer, Niedermacher oder Ausgrenzer. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht, wie das für dich vielleicht ganz praktisch ab heute nach dem Gottesdienst und in deiner kommenden Woche, wenn du wieder im Job bist oder zu Hause, aussehen kann. Es geht los damit, Worte vorsichtig zu wählen. Ganz einfach, sage keine Dinge, die du später bereust. Na, also zum Beispiel in deiner Hochzeitsnacht, wenn du mit deiner Frau schlafen willst, sagst du nicht, ran an den Speck. Na, einfach mal kurz überlegen, ist das jetzt richtig zu sagen? Überlege, wo du nicht viele Worte machen musst, sondern dich auf das Wesentliche konzentrierst. Und wenn du dich selbst gerne reden hörst, dann versuche doch mal anderen zuzuhören und dich auf Gesprächspartner einzulassen. Schalte dein Handy in deinen Flugmodus, leg dir deine Worte zurecht und rede so, dass du es hinterher nicht bereuen musst. Es gibt Worte, einmal übersprungen, Worte, die stärken. Schreibe und spreche Worte, die stärken und nicht zerstören. Worte, die eine Quelle des Lebens sind, die ermutigen, die bauen auf und Hoffnung geben. Und schlecht gewählte Worte, zerstörende Worte verletzen, aber können auch lange im Gedächtnis widerhallen. Das weißt du selbst. Eine Kritik und etwas, was du gut kannst, im Vergleich hält sich nie die Waage. Im Schnitt brauchst du 8 gute Eigenschaften, die jemand über dich ausspricht, damit du einen Kritikpunkt aufwerten kannst. Was soll dein Gesprächspartner von dir Aufbauendes hören? Was sind Worte, die stärken? Nicht eilig sein mit Kritik. Klar, Kritik muss sein. An gut gemeinter und aufbauender Kritik wachsen wir und können lernen. Und ganz ehrlich, ich brauche Menschen in meinem Leben, die mir nicht nach dem Mund reden, die mir das sagen, was ich ohnehin schon weiß, sondern die kritisch hinterfragen, kritisch reflektieren und mich auch ganz neu ins Nachdenken bringen. Kritik ist wichtig und richtig, aber Kritik hat auch 2 Seiten. Und wenn wir aus einem Impuls heraus handeln, dann geht's dir so wie mir beim Autofahren. Ich ringe mich fürchterlich auf. Deswegen habe ich auch keinen Fisch mehr im Auto, weil ich denke, wenn die Leute wüssten, wie ich Auto fahre und ich bin Christ, das könnte ich gar nicht mit so vielen Predigten wieder gut machen. Wenn wir ehrlich sind, dann brauchen wir eigentlich nicht lange, um etwas Kritikwürdiges beim anderen zu finden. Nicht eilig sein mit Kritik meint, erstmal runterzukommen, durchzuatmen, den anderen mit Abstand und Reflexion wahrnehmen. Aber Kritikwürdiges auch offen und ehrlich anzusprechen. Ohne Selbstgefälligkeit, ohne Niedermachen, mit einer gehörigen Portion Respekt. Und auch hier gilt, wenige Worte, viel Inhalt und aufbauende Rückmeldung. Ein cooler Buchtitel, ne? Ich überlege das. Vielleicht schreibe ich da dieses Jahr noch ein Buch drüber. Wenig Worte, viel Inhalt und aufbauende Rückmeldung. Amazon 5 Sterne. Geil. Dann heilen und nicht verletzen. Ein Wort der Ermutigung, ein ehrliches Kompliment, also ein wirklich ehrliches Kompliment. Ne? Also, als ich mit Lena zusammengekommen bin, da gab es so Komplimente wie, hey, du hast schöne Augen, hey, du hast tolle Schuhe. Was wirklich die Person trifft, wo du sagst, das ist wirklich einzigartig und das möchte ich dir spiegeln, weil es mich so begeistert. Das können auch Schuhe und Augen sein, so wie bei mir. Ein Wort der Ermutigung, ein ehrliches Kompliment, ein Ausdruck des Mitleids. Ja, all das kann dazu beitragen, die Gemütsverfassung deines Gegenübers zu steigern, zu verbessern. Wenn unsere Worte ernst gemeint sind und von Herzen kommen und aufbauend sind, dann sind sie wie Balsam für die Seele. Worte prägen uns, sie geben uns Wert. Und Worte können uns in die Gemeinschaft führen, aber auch uns Grenzen aufzeigen. Deswegen meine Frage an dich, auch heute Morgen nochmal, durch welche Worte lässt du dich prägen? Welche Worte sind über deinem Leben ausgesprochen worden? Und bist du mit deiner Sprache so, dass du Menschen einbeziehst oder ausschließt? Gefühle und Worte. Unsere Sprache und Kommunikation, all das gehört zusammen. Und wenn wir gut drauf sind, dann fällt es uns leicht zu loben. Und wenn wir down sind, wenn es diese Tage gibt, dann vielleicht auch fällt es uns leicht, Menschen mit nach unten zu ziehen. Gefühle lassen sich nicht einfach ausschalten. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht auch darum, was uns erfüllt, mit dem, was in uns ist, mit dem, mit dem, was wir uns beschäftigen und ob wir Gott in unseren Gedanken und Worten suchen. Womit wollen wir unsere Gedanken füllen, bevor sie Worte werden? Soll das Positive und Ermutigende den Platz finden? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große geistliche Dimension. Du kannst jetzt hier rausgehen wie aus einem Manager-Seminar und sagen, du musst einfach nur genügend lächeln und dich mit guten und schönen Menschen umgeben. Dann funktioniert dein Leben und du wirst nie wieder Kummer haben. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach funktionieren, denn das, was in uns ist, das ist stark. Das prägt unsere Worte. Das entscheidet darüber, ob wir viele Worte machen, ob wir wenig Worte machen, wie wir etwas sagen, ob wir ehrlich sind oder lügen. Ich glaube, dass Gott uns ganz viel Ermutigung schenken will, ganz viel Wahrheit, ganz viel Liebe über unserem Leben aussprechen will. Er ist kein Ankläger, sondern am Ende ein Ermutiger. Und er will, dass du frei bist vom Urteil der anderen, von der Meinung der anderen. Denn für ihn bist du unendlich wertvoll. Und wenn du das glaubst, dann darfst du das annehmen. Und wenn du willst, dann kannst du doch einfach mal checken, was du so verbreitest, was du so sagst, was du so sprichst und schreibst. Im zwischenmenschlichen Offline und in deinem sozialen Online. Worte sind wie ein Schwert oder wie ein Pflaster. Ja, eher wie Balsam, glaube ich. Es ist deine Entscheidung, wie du sie benutzt. Und übrigens, eine starke Predigt um kraftnehmende und kraftvollende Worte gibt es auch in unserem Podcast-Archiv von der Annika Philipsen, die am Donnerstag darüber gesprochen hat. Empfehle ich dir sehr, diese Predigt auch zu hören, weil sie auch nochmal ganz, ganz viel Inhalt hat. Und wir sind am Ende der Predigt, denn ich wollte gar nicht viele Worte machen über dieses Thema. Und ich freue mich, wenn du sagst, ja Gott, ich suche dich und bitte leite du mein Denken und meine Gespräche. Die Band kann schon nach vorne kommen und ich möchte gerne noch für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns zuallererst liebst, der uns nicht anklagt, sondern dass du ein Ermutiger bist, dass du uns mit deiner Liebe beschenken willst. Und du siehst unser Denken, unser Fühlen und das, was wir daraus tun, welche Worte wir sprechen, was wir verbreiten. Ich bitte dich sehr, dass du uns da wirklich begegnest, dass du unser Denken auf dich ausrichtest, dass du uns diese Liebe in unser Herz fallen lässt, dass wir Menschen ehrfurchtsvoll, respektvoll begegnen können. Möchte ich auch bitten, jetzt in der Lobpreiszeit, dass du uns wirklich auch persönlich begegnest, dass du uns ja Gedankenanstöße gibst, dass du uns etwas zeigst, wo wir noch wachsen können und dass wir merken, dass du über all dem stehst und dass du unser liebender Gott bist. All das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.